und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Spätnachmittag, Hauptverkehrszeit in New York. Endlose Autoschlangen, Menschen hasten wie Ameisen durch die Straßen. In einem der vielen Taxis, die sich durch das Gewühl zum Flughafen kämpfen, sitzt eine deutsche Reisegruppe zusammen mit ihrem Pastor. Sie haben eine 14-jährige Amerikareise hinter sich. Lassen sich vom Taxifahrer dort am Flughafen aussetzen. Kaum hat er sie rausgelassen, ist das Taxi auch schon wieder im Trubel der anderen Fahrzeuge verschwunden und untergetaucht. Die Reisegruppe geht zum Schalter und plötzlich merkt einer von denen, ich habe meine Tasche liegen lassen mit sämtlichen Papieren. Sie finden einen Polizisten, den fragen sie gleich, dem schildern sie ganz aufgeregt das Missgeschick, aber der lächelt nur und sagt, das ist hoffnungslos. Ein Taxifahrer in New York, die Tasche können Sie abschreiben, die sehen Sie nie wieder. Was soll man tun? Die andere Reisegruppe muss die Maschine nehmen. Sie haben die Tickets gebucht, aber der Mann ohne Tasche und ohne Ausweis muss warten. Er darf nicht mitfliegen. Er muss allein zurückbleiben. Immerhin fällt dem Pastor noch ein, dass er einen koreanischen Pfarrer irgendwie mal kennengelernt hat, der in New York wohnt, hat von dem noch eine Adresse und Telefonnummer, die er dem geben kann. Den erreichen sie aber auch nicht gleich und so verbringt dieser Mann dann die Nacht im Flughafen auf einer Bank. Am nächsten Morgen ruft er den koreanischen Pfarrer an und der sagt, tut mir leid, ich muss auch dringend verreisen, aber kommen Sie wenigstens in mein Büro. Hier habe ich ein großes Telefonbuch und dann können Sie ja nach und nach die ganzen New Yorker Polizeistationen durchtelefonieren. Er geht dahin und es ist völlig hoffnungslos. Seitenweise Polizeistationen. Was soll er tun? Halb entmutigt wählt er einfach mal eine Nummer. Und kaum hat er die ersten Sätze gesagt, da sagt die Stimme am anderen Ende der Leitung, sind Sie nicht der Unglücksrabe, der gestern Abend seine Tasche im Taxi liegen gelassen hat? Ich bin der Polizist, dem Sie das gestern Abend erzählten. Und stellen Sie sich vor, der Taxifahrer hat Ihre Tasche tatsächlich abgegeben und zufälligerweise noch in unserer Polizeistation. Haben Sie ein Glück. Und dann fügt er hinzu, aber dass Sie unter den vielen Telefonnummern gerade bei mir gelandet sind. Das ist einfach nicht zu glauben. Der Mann bekam seine Tasche, setzte sich fröhlich ins nächste Flugzeug und als er dann am nächsten Tag zu Hause war und den Jetlag noch spürte, da rief er seinen Pastor in Berlin an und sagte, du, Gott kennt sogar die Polizeistationen in New York. Es waren viele Menschen beteiligt an dieser Aktion. Der koreanische Pfarrer, der Polizist, der Taxifahrer, der Taschenbesitzer, sie waren alle beteiligt. Aber das Entscheidende, das konnte man mit den Augen nicht sehen. Das geschah von oben, um es bildlich auszudrücken. Die wahre Bedeutung dieses Ereignisses, das, was hier wirklich passiert ist, das kann nur der verstehen, der bereit ist, nach oben zu blicken. Und genau darum, liebe Gemeinde, geht es auch bei der Gemeinde Jesu Christi. Viele Menschen sind beteiligt. Viele Hände fassen mit an, wenn es gut geht. Aber das Entscheidende, das kann man mit unseren normalen Augen nicht sehen. Die souveräne Regie, die alles zusammenfügen muss, wenn denn Leben in einer Gemeinde wachsen soll, die muss von Gott kommen. Und so ist das eigentliche Geheimnis der Gemeinde Jesu darin zu sehen, dass wir Gemeinde von oben sind. Gemeinde von oben, das ist auch unser Thema heute. Und ich denke, das ist gerade auch bei der Einführung eines Pastors das Entscheidende, dass wir gemeinsam den Blick nach oben richten. Dass wir nicht so sehr auf Menschen schauen, dass wir auch nicht zu viel von Menschen erwarten, sondern dass wir wissen, wir sind gut beraten, wenn wir gemeinsam nach oben schauen und das Entscheidende allein von Gott erwarten. Und was könnte uns dabei besser helfen als jener spezielle Brief im Neuen Testament, der allgemein als Klassiker zum Thema Gemeinde gilt, nämlich der Epheserbrief? Wir wollen es wagen, in den nächsten Wochen und Monaten den gewissermaßen in Fortsetzung zu behandeln, in einer Predigtreihe. Wir werden zwischendurch auch immer wieder andere Bibeltexte studieren, aber wir werden immer wieder zu diesem Epheserbrief zurückkommen. Und heute, gerade am Pfingstsonntag, wollen wir einsteigen damit. Und es gibt dafür eigentlich keinen passenderen Termin im Kirchenjahr als ausgerechnet Pfingsten. Pfingsten blickt ja zurück auf den Geburtstag der Gemeinde. Auf jenen Tag, als die Kirche Jesu Christi mit einem Paukenschlag begann, Aber Gottes Wort sagt uns nicht nur, wie alles anfing. Und Gottes Wort fordert uns schon gar nicht dazu auf, das zu wiederholen, also immer mal wieder ein neues Pfingsten von Zeit zu Zeit, das zu kopieren, was damals geschah. Dazu werden wir in der Bibel nicht aufgefordert, sondern Gottes Wort sagt uns, wie es heute weitergehen soll. Gibt uns die entscheidende Information, wie wir heute als Gemeinde leben sollen. Und dabei spielt der Epheserbrief, liebe Gemeinde, eine Rolle, die man überhaupt nicht überschätzen kann. Und an den wollen wir uns deshalb heranwagen. Und wenn wir heute mit dem ersten Kapitel beginnen, so muss man sagen, der Epheserbrief, das erste Kapitel, lässt sich mit einem kurzen Motto zusammenfassen. Und das Motto lautet, fang oben an. Fang oben an oder blicke nach oben. Und das ist ja schon für sich genommen eine spannende Entdeckung. Der Hauptbrief zum Thema Gemeinde beginnt eben nicht mit praktischen Anleitungen zum Thema Gemeindebau. Die kommen später noch ausführlich. Der Hauptbrief zum Thema Gemeinde beginnt nicht damit, dass man etwas hört über die Ämter und die Aufgaben und die Ausbildung von Mitarbeitern. Das kommt später auch noch ausführlich. Der Hauptbrief über Gemeinde beginnt auch nicht damit, dass man gleich am Anfang eine missionarische Strategie entwirft, wie denn nun Menschen für die Gemeinde neu gewonnen werden könnten. Auch das wird noch eine Rolle spielen. Aber nein, der Epheserbrief blickt zuerst nach oben. Er blickt zu Gott. Und das heißt, was immer sonst noch über Gemeinde zu sagen sein wird, Gemeinde ist zuerst Gemeinde von oben. Das müssen wir festhalten, auch in unserem Gemeindebau. Martin Lloyd-Jones, der hat lange Jahre über den Epheserbrief gepredigt, also ich kann Ihnen versprechen, so lange werden wir nicht über den Epheserbrief predigen. Der hat allein über das erste Kapitel ein ganzes Buch veröffentlicht und so sind dann insgesamt 8 solcher Bücher allein zum Epheserbrief erschienen. Sie können sich vorstellen, wie lange der gepredigt hat. Der hat auch eine sehr geduldige Gemeinde dort in London. Ich bin überzeugt, unsere Gemeinde ist auch sehr geduldig, aber ich verspreche Ihnen, ganz so viele Predigten werden es nicht werden, aber wir wollen es auch wagen, uns diesen Epheserbrief genauer anzugucken. Und Martin Lloyd-Jones hat gesagt, unser Denken muss immer mit Gott beginnen. Viele Nöte der Kirche kommen von der Tatsache her, dass wir so subjektiv sind, so nur interessiert an uns selbst, so egozentrisch. Dieser Brief aber sagt uns durch und durch, dass wir nicht bei uns selbst anfangen sollen, wenn wir an das Thema Gemeinde herangehen und dann aufsteigen zu Gott. Nein, wir müssen anfangen bei der Souveränität Gottes. Gott vor allem. Und erst dann müssen wir auf uns selbst zu sprechen kommen. Das ist die Linie des Epheserbriefs. Und so öffnet uns der Epheserbrief ein großes Fenster. Er schenkt uns einen weiten Blick. Und wenn wir dieses Fenster aufmachen, dann kommt sehr viel Luft in unser oft so muffiges und provinzielles Denken hinein. Und darum freue ich mich richtig auf dieses Abenteuer dieser Predigtreihe. Und es ist meine Hoffnung, dass wir dabei den heiligen Gott besser kennenlernen. Immer wieder, wenn wir zu diesem Buch, zu diesem Text zurückkehren und dass wir dabei dann über Gott neu zu staunen lernen und dass wir dann aber auch viel über uns selbst erfahren, über unsere Situation als Gemeinde und als Einzelne. Und ich denke, wir werden uns dann manchmal noch wundern, wie kleinkariert wir oft noch denken und wie dringend wir diese Horizonterweiterung brauchen, die der Epheserbrief uns schenken will. Heute nun nur die ersten 3 Verse. Die ersten 3 Verse, das ist gewissermaßen das Eingangstor zum Epheserbrief oder man könnte sagen der Aufgalopp, mit dem es losgeht. Auf den ersten Blick könnte man die Einleitung fast übergehen, so ein typisch griechisches Briefformular, Sie haben das vor sich, Absender, Adressat, Eingangsgruß. Aber bei genauerem Hinsehen, und das wollen wir jetzt machen, da finden wir hier schon ganz, ganz wichtige Aussagen. Wir wollen das lesen. Epheser 1, 1 bis 3. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel, durch Christus. Soweit. Gleich am Anfang klärt Paulus die Autoritätsfrage. Gleich am Anfang macht er deutlich, warum es sich jetzt lohnt, zuzuhören. Er sagt, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, darum lohnt es sich weiterzulesen, darum lohnt es sich genau hinzuschauen. Und Sie sehen hier, macht Paulus eine doppelte Autorität deutlich. Er ist ein Apostel Jesu Christi und dann fügt er hinzu, durch den Willen Gottes, von höchster Stelle beauftragt. Das ist Paulus. Und jeder, der das liest und ernst nimmt, den ist klar, dieser Brief, das ist nicht nur einfach ein Gesprächsbeitrag für den weiteren Weg der Gemeinde. Das ist nicht nur so ein guter Ratschlag, was jetzt kommt, sondern das ist die verbindliche Wahrheit. Das ist verbindliche Weisung. Das ist ein Brief von oben. Ein Brief von Jesus Christus selbst. Und damit erinnert Paulus die Gemeinde an ihre Grundlage, an ihre Grundfesten. Und er macht deutlich, Leute, ihr seid apostolische Gemeinde. Was war denn ein Apostel? Ein Apostel, das war ein bevollmächtigter Abgesandter, der in der Autorität dessen sprach, der ihn schickte. Also die Leute, die aus dem Judentum kamen, die kannten dieses Amt des Schaliach. Und die wussten um diesen Satz, der Schaliach ist wie sein Herr. Also was der Schaliach sagt, das hat die gleiche Autorität wie der, der ihm dieses aufgetragen hat auszurichten. Und in dieser Autorität spricht Paulus. Er sagt, durch mich spricht Christus. Und deswegen müsst ihr es jetzt hören. Und Sie wissen, die Apostel hatten zwei Aufgaben. Sie hatten einmal die Aufgabe, die Bibel zum Abschluss zu bringen, Gottes Wort aufzuschreiben, die Offenbarung zu vollenden. Und sie haben das getan und einige, ganz wenige ihrer engsten Mitarbeiter, wie Markus und Lukas. Und dann hatten sie noch eine Aufgabe. Sie hatten den Grundstein für die Gemeinde zu legen, für die Gemeinde aller Zeiten. In Kapitel 2 vom Epheserbrief wird Paulus dann sagen, ihr seid erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Also die Apostel als Grund der Gemeinde. Epheser 2, Vers 20. Und mit diesen Worten nun, und das ist wichtig, erinnert Paulus die Gemeinde gleich daran, wo sie herkommt. Und er sagt, ihr seid apostolische Gemeinde. Ihr seid von Jesus Christus selbst gegründet. Nicht weniger. Und das ist das Erste, was der Apostel Paulus auch uns heute Morgen ins Stammbuch schreibt, wenn Sie mitschreiben wollen. Gemeinde von oben, das bedeutet erstens exklusive Herkunft. Die Gemeinde Jesu Christi hat eine ganz exklusive Herkunft. Gemeinde Jesu geht niemals darauf zurück, dass sich ein paar Leute zusammentun und sagen, ach, wir wollen mal eine Gemeinde gründen. Das ist ja ganz nett, wir haben ein paar Leute, die können Musik machen und ein paar, die können predigen und wir finden schon Raum. Jetzt gründen wir mal eine Gemeinde. Sondern echte Gemeinde. Und so wie wir hoffen und gewiss sind, auch unsere bekennende evangelische Gemeinde hier in Hannover ist apostolische Gemeinde. Und das heißt gegründet auf den Grund der Apostel und Propheten. Als Paulus das schreibt, da war die Bibel, wie wir wissen, ja noch nicht abgeschlossen. Und deswegen hat Gott in einzelnen Situationen auch noch Propheten geschickt, die direkt sein Wort ausrichteten und eben die Apostel. Und als die Bibel dann abgeschlossen war, war auch das Amt des Propheten nicht mehr nötig. Und dann sind irgendwann auch die Apostel gestorben und damit war der Grund ein für alle Mal gelegt. Und so waren die Apostel der Kanal gewissermaßen, durch den Jesus hindurch verbindlich sein Wort weitergegeben hat. Sie wissen ja, solange Jesus auf der Erde war, hat er die Gemeinde angekündigt, hat er die Kerntruppe der Christen schon gesammelt, aber hat er die Gemeinde selbst noch nicht gegründet. Das geschah erst heute, also am Pfingsttag. Als es dann diesen großen Paukenschlag gab und da stand wer im Fokus? Die Apostel. Sie reden plötzlich in allen möglichen Fremdsprachen und verkündigen die Ehre Gottes. Und die Leute, die hören das, die Juden und die Nichtjuden, und die sagen, Menschenskinder, Gott spricht nicht nur Hebräisch. Er wendet sich jetzt an alle Völker, in all den verschiedenen Sprachen, die da aufgezählt werden im Pfingstbericht. Und er macht das durch diese Propheten, durch diese Apostel. Die können das plötzlich. Die haben vorher all diese Sprachen nicht gelernt. Das war das Wunder in diesem Augenblick. Und damit machte Gott unwiderrufbar klar, die Leute sind mein Sprachrohr. Durch diese Leute schicke ich meine Wahrheit. Und dann haben sie dort gepredigt. Und es wurde auch deutlich, die Apostel sind zwar das Sprachrohr, aber sie handeln nicht aus eigener Vollmacht. Apostel Jesu Christi, sagt Paulus, durch den Willen Gottes. Und darum, und das wollen wir als erstes festhalten und uns auch darüber freuen, darum kommt die Gemeinde, die Pfingsten gegründet wird, direkt von Gott. Wir haben eine exklusive Herkunft. Und wir müssen das festhalten, die Apostel der ersten Stunde sind auch unsere Apostel. Paulus ist auch unser Apostel, Petrus ist auch unser Apostel. Johannes ist auch unser Apostel. Sie wissen ja, die hatten eine absolute Sonderstellung für alle Zeiten, die Apostel. Sie mussten bestimmte strenge Bedingungen erfüllen. Sie mussten beispielsweise dem auferstandenen Jesus begegnet sein, mussten ihn leiblich gesehen haben. Und deswegen hat ja Paulus diese Ausnahmestellung, weil er Jesus noch nach dessen Himmelfahrt gesehen hat. Jesus ist ihm bei einer ganz besonderen, außergewöhnlichen Begegnung nochmal erschienen. Extra dem Paulus. Damit Jesus ihn nochmal sehen und er vor allem Jesus sehen konnte und damit die Bedingung erfüllen konnte, die ein Apostel erfüllen musste. Also ist auch Paulus ein echter Apostel. Und auch unsere Gemeinde geht zurück direkt auf die Apostel und damit direkt auf Jesus. Und die Apostel reden dann durch das Wort und so stehen wir hier auf dem Fundament der Apostel. Das ist unsere Stellung als Gemeinde und das bestimmt unsere exklusive Herkunft. Die exklusive Herkunft jeder christlichen Gemeinde. Das wollen wir erstmal festhalten. Und nun ist die Kirchengeschichte voll von Versuchen, zusätzliche Instanzen gewissermaßen zwischen die Apostel und die Gemeinde dazwischen zu schieben. Nehmen Sie das jetzt mal als eine zusätzliche Instanz, ja? Sodass die Gemeinde nicht mehr auf dem Grund der Apostel steht, sondern auf dem Boden einer Zwischeninstanz. Und das berühmteste Beispiel für eine solche Zwischeninstanz ist die römisch-katholische Kirche, die ein ganzes System von Zwischeninstanzen entworfen hat. An der Spitze steht der Papst. Der Papst nennt sich selbst Stellvertreter Jesu Christi. Der Papst bezeichnet sich selbst als der Fels der Kirche. Also steht man nicht auf dem Boden der Apostel, sondern auf dem Boden letztlich des päpstlichen Wortes und all dieser Zwischeninstanzen, die da eingefügt worden sind. Und das allein erklärt auch schon einen Teil des Personenkultes, der um das Ableben des Alten und das Berufen des neuen Papstes herum entstanden ist. Gemeinde nach dem Neuen Testament hat aber eine exklusivere Herkunft. Wir stehen direkt auf dem Boden der Apostel. Und dann gibt es weitere Versuche, weitere Zwischeninstanzen einzufügen. Eins davon ist zum Beispiel die neuapostolische Kirche. Davon haben Sie auch gehört. Während wir uns heute in Hannover treffen, trifft sich die neuapostolische Kirche mit einer großen, europaweit ausgestrahlten Versammlung in Stuttgart. Da wird der oberste Apostel, der Stammapostel, der sogenannte, verabschiedet. Und auch die haben eine Einführung, etwas anders als bei uns. Und da wird der neue Stammapostel für Europa demnächst eingeführt. Und die Neuapostolische Kirche lehrt ja, dass dieser Stammapostel unverzichtbar ist, denn er spendet den Heiligen Geist. Verstehen Sie? Wieder eine Zwischeninstanz eingefügt, sodass die Gemeinde nicht exklusiv auf dem Boden der Apostel steht, sondern auf einer anderen Instanz. Und dann gibt es noch eine interessante Zwischeninstanz, das ist zum Beispiel die Bibelkritik. Dass man sagt, ihr könnt gar nicht richtig verstehen, was damals eigentlich passiert ist und was die Bibel eigentlich will. Sondern ihr müsst den Bibeltext erst wie durch so eine Wurstmaschine hindurch, durch die ganze Apparatur der historisch-kritischen Methode durchschicken. Und wenn ihr es durch diese Zwischeninstanz durchgeschickt habt, dann versteht ihr andeutungsweise, was damit vielleicht gemeint gewesen sein könnte. Aber die Heilige Schrift sagt, die Gemeinde Jesu hat eine exklusive Herkunft. Wir stehen direkt auf dem Boden der Apostel. Die einen berufen sich auf den Papst, die anderen auf ihren Stammapostel, die dritten auf ihren Theologieprofessor. Aber die eine wirkliche Gemeinde Jesu Christi, die es in der ganzen Welt gibt, die hat eine exklusivere Herkunft. Sie ist Gemeinde der Apostel, Gemeinde von oben. Und deshalb denkt Gemeinde auch nicht in politischen Kategorien. Klar, jeder einzelne Christ soll als Staatsbürger seine politische Verantwortung wahrnehmen. Er sollte das unbedingt tun. Aber im Hinblick auf Gemeinde müssen wir sagen, wir sind nicht von rechts, wir sind nicht von links, wir sind von oben. Das ist die exklusive Herkunft der Gemeinde Jesu Christi. Und gebe Gott, dass das auch die entscheidende Wahrheit über unsere bekennende evangelische Gemeinde hier in Hannover ist. Dass das unsere Ehre ist, dass wir Gemeinde von oben sind. Dass das aber auch unsere Verpflichtung ist. Schon am Pfingsttag hieß es, sie blieben von jetzt an beständig in der Lehre der Apostel. Sie blieben auf diesem Fundament auch stehen. Und das wolle Gott uns schenken, dass wir uns nicht entfernen von der Lehre der Apostel, dass wir nicht irgendwelche neuen Zwischeninstanzen plötzlich einführen, die uns wegtreiben von dem eigentlichen Grund, auf dem allein wir sicher stehen. So, das ist das Erste, exklusive Herkunft. Und bisher geht der Blick von Paulus zurück. Aber dann wendet Paulus gleich den Blick in die Gegenwart. Denn es tut sich ja jetzt die Frage auf, wer gehört eigentlich dazu? Wer gehört eigentlich dazu? Und damit kommen wir zum zweiten Kennzeichen echter Gemeinde. Sie hat nicht nur eine exklusive Herkunft, sondern sie hat auch eine exklusive Mitgliedschaft. Zweitens also exklusive Mitgliedschaft. Sehen Sie, wie es Paulus hier sagt. Durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. An die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Sie werden gleich sehen, die Mitgliedschaft in der Gemeinde Jesu ist viel exklusiver als in jedem Tennisverein oder Golfclub. Warum? Warum? Von welchen Leuten redet Paulus hier? Schon damals war dieser Brief nicht begrenzt auf die Gemeinde in Ephesus, sondern es war eine Art Rundschreiben, das sich auch an viele andere Gemeinden in dieser Region richtete. Da kommen wir in den nächsten Wochen nochmal drauf zurück. Paulus sitzt im Gefängnis. Er hört, dass irgendwelche schwierigen Tendenzen in die Gemeinde eingebrochen sind, in dieser Region, und er muss jetzt reagieren, und er schreibt jetzt, und er erinnert die Leute an das, was sie sind. Er sagt, dieser Brief richtet sich an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus. Und die Grammatik macht dort deutlich, dass es ein und dieselbe Personengruppe. Das heißt also nicht an die Heiligen und dann auch noch an die Gläubigen, sondern es heißt an die Heiligen, die Gläubigen sind. Das ist eigentlich hier gemeint. Und jetzt müssen wir fragen, was ist ein Heiliger? Sie haben wahrscheinlich mitbekommen zurzeit die Diskussion darum, dass es in der katholischen Kirche jetzt veranlasst wird, dass das Seligsprechungsverfahren für den verstorbenen Papst in Gang kommt. Und man muss erst selig gesprochen werden, wenn man, und das ist dann die nächste Stufe, heilig gesprochen werden will. Es ist genau im gültigen Katechismus der römisch-katholischen Kirche beschrieben, was so ein Heiliger ist und was er sein muss. Vielen Dank. Und da heißt es zum Beispiel unter Punkt 828, die Kirche stärkt die Hoffnung der Gläubigen, indem sie ihnen die Heiligen als Vorbilder und Fürsprecher gibt. Also die Heiligen als Fürsprecher für die Gläubigen. Und dann heißt es weiter, die Heiligen hören nicht auf, beim Vater für uns einzutreten, indem sie die Verdienste darbringen, die sie durch den einen Mittler Jesus Christus auf Erden erworben haben. Also die Heiligen haben mit der Hilfe von Jesus Verdienste erworben und mit diesen Verdiensten treten sie jetzt vor Gott den Vater und treten als Fürsprecher für uns ein, und deswegen lohnt es sich auch, die Heiligen als Fürsprecher quasi im Gebet anzurufen. Das ist die katholische Definition, das katholische Verständnis von einem Heiligen. Aber was ist ein Heiliger nach der Bibel? Zunächst mal denke ich, ist offensichtlich, dass Paulus sich an Lebende wendet, wenn er hier an die Heiligen und an die Gläubigen schreibt. Also den Heiligen, von denen der Katechismus spricht, denen schreibt man keine Briefe mehr. Es müssen also andere Leute sein, die hier gemeint sind. Was ist ein Heiliger? Ein Heiliger ist wörtlich ein Herausgenommener, ein Abgesonderter. Er ist wo herausgenommen? Er ist in einer gewissen Hinsicht herausgenommen aus dieser normalen Welt. Die Gemeinde ist eine Sammlung von Heiligen, eine Sammlung von Leuten, die mehr zu Gott gehören als zu dieser Welt. Das ist die Gemeinde. Natürlich sind im Gottesdienst immer auch Nichtchristen willkommen, aber sie sind nicht exklusive Mitglieder der Gemeinde. Das sind nur die Heiligen. Der Normalfall in der Welt ist, dass Menschen keine Verbindung mit Gott haben. Dass sie Gott vielleicht in der Natur suchen oder sich um gute Taten und ein anständiges Leben bemühen und glauben, auf diese Weise können wir vielleicht irgendwie mit Gott in Verbindung kommen. Der normale Mensch ist kein Heiliger. Und er weiß das auch irgendwie, aber es stört ihn auch nicht so sehr. Aber Paulus wendet sich nur an die Heiligen. Das macht er ganz deutlich. Und er macht deutlich, nur die gehören zur Gemeinde. Man kann nicht Christ sein, ohne Heiliger zu sein, und man kann nicht Heiliger sein, ohne Christ zu sein. Und verstehen Sie, worauf Paulus hier gleich am Anfang den Finger legt? Er sagt, die Christen sollen nicht so sehr darauf achten, dass sie auch ja nur weltoffen genug sind und dass sie sich nicht zu sehr von der Welt unterscheiden. Das ist nicht das Hauptproblem, sondern er sagt, wir sollen erstmal darauf achten, dass wir ganz bei Gott sind. Dass wir ganz auf deiner Seite stehen. Dass wir ganz zu ihm gehören. Und von dort aus sollen wir dann auch wieder auf die Welt zugehen. Sollen wir dann die Welt auch wieder ansprechen und in die Welt hineingehen. Aber unser erster Blick soll nach oben gehen. Das gilt für den Einzelnen genauso wie für uns als ganze Gemeinde. Dass wir immer wieder fragen, sind wir ganz bei Gott? Sind wir eng an seinem Wort? Spielt er wirklich die entscheidende Rolle in unserem Leben und in unserem Denken? Verstehen Sie, das meint Paulus mit dieser exklusiven Mitgliedschaft. Ein Heiliger gehört ganz zu Gott. Und jetzt müssen wir aber nochmal genauer fragen, wie kommt man denn auf die Seite Gottes? Wodurch wird man denn heilig? Heiligkeit, das ist nicht menschliche Tugendhaftigkeit, so nach dem Motto, mit dem Mutter Teresa immer als moderne Heilige bezeichnet wurde. Und von dem damaligen amerikanischen Präsidenten Clinton sagte man dann eben immer, ein Politiker muss kein Heiliger sein, weil er einen entsprechenden Lebenswandel führte. Das ist nicht gemeint. Es geht hier nicht um Tugendhaftigkeit, sondern heilig bedeutet, es muss das verschwinden, was mich von Gott trennt. Es muss das beseitigt werden, was mich daran hindert, ganz auf Gottes Seite zu stehen. Und was ist das? Was hindert mich, ganz auf Gottes Seite zu stehen? Die Bibel sagt ganz klar, das ist meine Schuld. Das ist meine Sünde. Und heilig bedeutet, meine Schuld ist vergeben. Heilig bedeutet, ich bin von den Konsequenzen meiner Schuld freigesprochen. Und deswegen ist heilig keine Wesensbeschreibung. Der ist heilig, weil er die und die Eigenschaften sich mittlerweile zugelegt hat. Sondern verstehen Sie, heilig, das ist eine Rechtsstellung. Heilige haben eine ganz besondere Rechtsstellung vor Gott. Sie sind schlichtweg freigesprochen von ihrer Schuld. Sie sind angenommen als Gottes Kinder, egal was für ein Lebenswandel hinter ihnen liegt. Egal wie lang die Latte ihrer Vorstrafen ist. Egal wie viele Fehler sie sich jetzt auch immer noch leisten. Heilig ist ein Rechtstitel und das bedeutet, ich darf zu Gott gehören, weil meine Schuld vergeben ist. Und jetzt wird auch deutlich, warum Paulus sagt, den Heiligen und den Gläubigen. Denn wie kriege ich denn Vergebung meiner Schuld? Die kriege ich nur durch den Glauben. Die kriege ich nur durch den Glauben an Jesus Christus, dass ich sage, Herr Jesus, ich gebe zu, dass ich verloren bin und getrennt von Gott ohne dich, aber bitte vergib mir meine Sünde. Wer so zu Gott kommt, der ist von Minute an ein Heiliger. Ein Heiliger und ein Gläubiger. Und wir können das jetzt nicht weiter ausführen, der hat dann auch Frieden mit Gott. Das heißt, der steht dann nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Der muss sich vor Gott nicht mehr fürchten. Für den ist die letzte Abrechnung, die am Ende dann irgendwann mal kommen könnte, kein Damoklesschwert, was über seinem Haupte schwebt, sondern der weiß, und deswegen sagt Paulus hier im nächsten Vers auch, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der weiß, mein Verhältnis zu dem lebendigen Gott ist bereinigt. Ich bin mit ihm versöhnt. Meine Schuld ist vergeben. Ich gehöre zu ihm. Ich gehöre zu den Heiligen. Zu den Heiligen, weil ich zu den Gläubigen gehöre an Christus Jesus. Und er schenkt mir das dann, das meint Gnade. Er gibt mir das, obwohl ich es nicht verdient habe. Und er gibt mir Frieden mit Gott. Das ist es. Das bedeutet exklusive Mitgliedschaft. Und wer das von sich sagen kann, wer sich so mit dieser getrosten Verzweiflung an Jesus wendet und sagt, ich brauche deine Vergebung, der ist ein Heiliger und der hat Anteil an dieser exklusiven Mitgliedschaft der Gemeinde Jesu Christi in der ganzen Welt. Und an dem wird Gott dann auch arbeiten. Den wird Gott dann auch Schritt für Schritt verändern. Und dem wird er helfen, auch in seinem Lebensvollzug immer mehr in das hineinzuwachsen, was Jesus vorgelebt hat. Wissen Sie, viele Christen, viele Menschen, die gern Christen würden, die gern zur Gemeinde dazukommen würden, die haben oft so Angst und sagen, ach, ob ich das alles schaffe und ob mich das nicht moralisch überfordert und ob ich von meiner Persönlichkeit und von meiner Charakterstruktur her überhaupt in der Lage bin, das irgendwie annähernd hinzukriegen. Wenn Sie diese Frage stellen, Sie können diese Frage vergessen, die ist nicht wichtig. Es kommt nicht darauf an, dass Sie irgendwas schaffen, sondern es kommt darauf an, dass Sie sich an Jesus wenden und ihn um Hilfe bitten und sich ihm anvertrauen. Und dann wird er in Ihrem Leben die entscheidenden Veränderungen Schritt für Schritt herbeiführen. Er wird das tun. Und auch damals in Ephesus und in Umgebung, da gab es offenkundig Christen, die nicht mit ihrem Leben fertig wurden und die immer wieder merkten, wir schaffen dies nicht und wir schaffen jenes nicht. Und deswegen macht Paulus noch ein drittes hier deutlich. Er sagt, ihr seid nicht nur Gemeinde von oben, das heißt, ihr seid nicht nur exklusiv in eurer Herkunft, ihr seid nicht nur exklusiv in eurer Mitgliedschaft, sondern ihr seid drittens auch ausgestattet mit einer exklusiven Grundausstattung. Also das ist das Dritte, wenn Sie noch mitschreiben. Gemeinde von oben bedeutet drittens exklusive Ausstattung. Und diese exklusive Ausstattung wird hier im dritten Vers beschrieben. Da sagt Paulus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Was meint er? Eigentlich ganz einfach. Paulus sagt, wen Gott zum Mitglied in seiner Gemeinde macht, dem gibt er auch ein sattes Vermögen mit. Und das beschreibt er hier mit dem Begriff Segen, mit allem geistlichen Segen im Himmel. Vor vielen Jahren berichteten Zeitungen in Los Angeles von einem alten Ehepaar, das man tot in seiner Wohnung gefunden hatte. Die Autopsie ergab, beide litten an schwerer Unterernährung und sind letztlich auch daran gestorben. Und die besondere Tragik ergab sich, als man dann die Wohnung aufräumte. Und wissen Sie, was man da fand? Einen Schrank und eingewickelt in Papiertaschen in diesem Schrank Geldscheine in Höhe von 40.000 Dollar. Dieses Ehepaar hatte alles zur Verfügung. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sie waren überreichlich ausgestattet. Aber sie haben es nicht genutzt. Und ähnlich machen es manche Christen. Sie ahnen gar nicht, was sie gewissermaßen geistlich im Schrank haben. Sie ahnen gar nicht, was für eine große Ausstattung Gott für sie bereithält und ihnen eigentlich schon anvertraut hat. Sie ahnen gar nicht, wie reich und erfüllt ihr Leben sein könnte. Sie leiden an geistlicher Unterernährung, weil sie nicht Gebrauch machen von dem Reichtum, den Gott seinen Leuten schenkt. Und für die Leute schreibt Paulus den Epheserbrief. Und er macht ihnen deutlich, und wir werden das in den nächsten Wochen sehen, Gott ist ein Gott unermesslichen Reichtums, den er für seine Gemeinde bereithält. Und der ganze Epheserbrief ist nun voll davon, dass Paulus diesen Reichtum beschreibt, damit die Christen sich an diesem Reichtum freuen können, damit die Christen diesen Reichtum besser verstehen können, damit die Christen diesen Reichtum auch nutzen können in ihrem Leben. Und zu Recht haben die Christen dem Epheserbrief immer wieder liebevolle Namen gegeben. Sie haben den Epheserbrief zum Beispiel genannt die Bank des Gläubigen. Also nicht die Bank, auf die er sich setzt, sondern von der er abhebt. Oder das Scheckbuch des Christen. Oder man hat den Epheserbrief auch genannt die Schatzkammer der Bibel. Hier ist der ganze Reichtum Gottes deponiert. Hier ist er aufgehoben. Und hier kann man sich bedienen. Und darum ist es für uns als Gemeinde so wichtig, dass wir diese Schatzkammer öffnen. Dass wir von diesem Scheckbuch abheben. Dass wir uns diesen Epheserbrief im wahrsten Sinne des Wortes zu eigen machen. Dass wir ihn immer besser verstehen. Und dass wir immer mehr kapieren, was Gott eigentlich in unser Leben hineingelegt hat und was er uns schenken will. Und in diesem dritten Vers, da fasst Paulus das alles gewissermaßen vorab schon mal zusammen, worin dieser Segen besteht. Da sagt er, Gott hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen wörtlich in dem Himmlischen. Und was heißt das? Das heißt also nicht, da liegt ein Segen im Himmel und wir sind jetzt auf der Erde und deswegen kommen wir da nicht ran. Das ist damit nicht gemeint. Sondern in dem Himmlischen, das bedeutet einmal den Ursprung dieses Segens, dieses Geschenk, das kommt aus dem Himmel. Und es bedeutet noch mehr. Wenn man es wörtlich übersetzt, könnte man übersetzen in den himmlischen Dimensionen oder in den himmlischen Regionen. Also man könnte sagen, Gott gibt uns einen Segen, der ist wirksam in der für uns noch unsichtbaren geistlichen Wirklichkeit. Wir werden das gleich noch konkreter kriegen. Die Bibel sagt ja, wir leben nicht nur in dieser Welt der Tische, Stühle und Bänke, in dem, was wir sehen, sondern wir leben in einer viel größeren, für uns aber noch unsichtbaren geistlichen Realität. Gott kann uns anreden, er kann unsere Gebete hören. Und in dieser Realität hat Gott uns schon gesegnet mit ganz viel Segen. Das heißt nicht, dass Gott uns nicht auch in dieser Welt der Tische, Stühle und Bänke und Flugzeuge und verlorenen Taschen hilft. Das tut er natürlich auch. Haben wir ja gesehen, wie das in New York gelaufen ist am Anfang. Aber Paulus sagt, das Entscheidende ist das, was in der unsichtbaren Welt geschieht, was in geistlicher Hinsicht geschieht. Das ist noch viel wichtiger. Nun könnte man sagen, nun gut, das ist auf den ersten Blick nicht sehr werbewirksam. Also wenn wir wie der Rattenfänger von Hameln hergehen könnten als Gemeinde und sagen, liebe Leute, wer zu uns kommt, der wird seine Krankheiten los, der hat keine Finanzprobleme mehr, der kriegt übermorgen den Arbeitsplatz wieder, den er verloren hat, und der wird immer reich, glücklich und wunderschön mit Gesundheit ausgestattet sein. Dann hätten wir es leicht. Dann würden die Leute uns die Bude einrennen und dann könnten wir sagen, das ist eine werbewirksame Botschaft. Die entspricht genau den Bedürfnissen der Menschen. Aber Paulus sagt, das ist nicht unser Hauptpunkt. In den himmlischen, sagt er, in dieser unsichtbaren geistlichen Wirklichkeit, das ist auf den ersten Blick nicht werbewirksam, aber auf den zweiten, was sind denn das für Geschenke? Das bedeutet, und wir werden das in den nächsten Wochen deutlicher sehen, wir dürfen in Gottes Nähe leben. Wir dürfen beten und wissen, da ist einer, der hört wirklich. Wir bekommen Vergebung unserer Schuld und ein wieder friedliches Gewissen. Wir bekommen das Versprechen, dass der lebendige Gott im Leben seiner Leute alles zum Guten führt und dass wir nicht unter der Fügung irgendeines blinden Schicksals stehen, das morgen ganz grausam zuschlagen kann, sondern wir sind in der Hand dessen, der uns geschaffen hat. Und zu diesem Segen in dem himmlischen Bereich gehört auch die Gewissheit, Gott wird dafür sorgen, dass wir im Himmel ankommen. Und er wird dafür sorgen, dass wir Tag für Tag, egal was alles auf uns einstürmen mag, nicht verloren gehen und dass wir nicht scheitern werden. Ist das nichts? Die Geschenke von Gott, die kommen aus dem Himmel und die zielen auch wieder auf den Himmel. Wir können schon hier auf dieser Erde etliches erfahren. Und wir werden dadurch gestärkt und getröstet und kriegen ein ganz anderes Standing für unser Leben hier auf der Erde. Aber wir wissen genau, das Größte, das wird erst noch kommen. Jetzt dürfen wir in Gottes Nähe leben, aber dann werden wir ihn sehen. Jetzt dürfen wir unter seinem Schutz stehen, aber dann werden wir überhaupt keine Gefährdung mehr erleben, wenn wir bei ihm sind. Jetzt dürfen wir täglich seine Vergebung in Anspruch nehmen, aber dann werden wir sündlos sein. Jetzt merken wir, wie er unser Leben schrittweise verändert, bei allen Rückschlägen, die es wieder gibt. Aber dann werden wir vollkommen und ohne Sünde sein, wenn wir bei ihm sind. Jetzt führt er uns sicher durch all die Klippen unseres Lebens. Aber dann wird es einmal keine Klippen mehr geben und wir werden auf ewig bei ihm zu Hause sein. Das ist das Ziel, die Zielrichtung, in die dieser Segen hinweist und hinführt. Eine exklusive Ausstattung von oben, die uns als Gemeinde und als Christen schon jetzt zur Verfügung steht. Aber, und das macht Paulus am Schluss deutlich, es gibt nur einen einzigen Kanal, durch den wir an diese bereitstehenden Geschenke wirklich herankommen. Es gibt nur einen einzigen Kanal, durch den diese Ausstattung auch wirklich unser eigenes persönliches Eigentum wird. Und das sind die letzten beiden Wörter in diesem Text. Durch Christus. Es geht nur durch Christus. Es kann nicht durch irgendeine andere Zwischeninstanz vermittelt werden. Durch eine Kirche, durch eine Gemeinde, durch einen Ritus, durch irgendwelche Tugenden, die wir erwerben. Es geht einzig und allein durch Christus selbst, der uns das schenken will, an dem wir uns wenden dürfen. Und der sagt, jawohl, ich bin verantwortlich für die exklusive Herkunft eurer Gemeinde. Ich bin verantwortlich dafür, dass ihr zu dieser exklusiven Mitgliedschaft dazugehören könnt, dass ihr Heilige werdet, wenn ihr an mich glaubt. Und ich sorge auch für diese exklusive Ausstattung, dass euch nichts fehlt, was ihr braucht. Und egal, wie turbulent es drunter und drüber gehen mag in eurem praktischen Leben, ich bin da. Und ich bringe euch auch durch. Lassen Sie mich das zum Schluss sagen. Manchmal, da merken wir nichts von dieser exklusiven Ausstattung, von diesem Reichtum. Manchmal, da kommen wir uns auch als Christen und als Gemeinde ganz arm vor. Manchmal, da sehen wir auch nicht ein Fünkchen von dem, was Paulus hier schreibt. Paulus hat das auch selbst erlebt. Aber er zeigt uns hier den Weg, wie wir da wieder rankommen können, wie wir das auch wieder erkennen und merken können. Und es heißt immer wieder, durch Christus. Er ist da, seine Versprechen veralten nicht. Und er ist derselbe zu allen Zeiten. Auf ihn können wir uns verlassen. Ich komme zum Schluss. Liebe Gemeinde von oben, lassen Sie uns das nie vergessen, was für ein Vorrecht es bedeutet, zur Gemeinde Jesu Christi dazugehören zu dürfen. Lassen Sie uns das bitte nie vergessen und lassen Sie uns auch dankbar sein für diesen Epheserbrief, der uns diesen Dienst leistet, dass er dieses großartige Geschenk, was Jesus uns macht, Schritt für Schritt, Vers für Vers vor unseren staunenden Augen aufpackt. Und ich hoffe, Sie werden mit dabei sein, zumindest sofern Sie nicht von allzu weit herkommen, Und wir werden dann gemeinsam immer tiefer in diesen Text einsteigen. Wir werden beispielsweise sehen, der Vers, der danach beginnt, Vers 4. Paulus ist so begeistert von dem, was er schreibt, dass er einen einzigen Bandwurmsatz von Vers 4 bis Vers 14 schreibt. Ein Schrecken für jeden Griechischlehrer und für jeden Deutschlehrer. Vers 4 bis 14, er fügt immer nochmal ein Adjektiv dazu und noch einen Einschub und noch einen Nebensatz und schildert Reichtum und Reichtum, weil ihn das einfach so bewegt und so freut. Wir werden diesen langen, langen Satz schön in einzelne Portionen auflösen, sodass wir auch die einzelnen Reichtümer, die da sind, wirklich verstehen und begreifen können. Und all das geschieht nicht, damit wir stolz und arrogant werden. Man könnte ja auch sagen, exklusive Gemeinde, dann sind wir arrogant. Und das geschieht schon gar nicht deswegen, dass wir uns abschotten. Das ist ja auch so etwas, was mit dem Begriff exklusiv manchmal mitschwingt. Wir sind so exklusiv, dass hier kein anderer mehr reinkommt. Dass wir uns selbst so sehr genügen, dass wir uns abschotten und sagen, ja, wir sind exklusive Gemeinde und alle anderen sind draußen. Nein, je besser wir verstehen, was wir in Christus haben, umso brennender werden wir wünschen, dass auch andere ihn finden. Und darum, liebe Mitchristen, lasst uns gemeinsam nach oben sehen. Und dann werden wir umso mutiger auch nach draußen gehen, um andere hineinzurufen in die Gemeinde Jesu Christi und sie hinzurufen zu Jesus Christus selbst. Amen. Wir wollen jetzt das